oder was ihn herausfordert. Und Gott weiß das alles, kennt uns, sieht das alles und ist Herr in alledem. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen diese Ermutigung in unserem Herzen bekommen. Gott ist Herr über das alles, was uns belastet und bedrückt und bedrängt, auch über alles, was uns freut und wo wir sowieso schon mit Freude erfüllt sind. Und dass er das auch in diesem Gottesdienst wieder neu in uns verankert und uns ausrüstet für unseren Alltag. Heute, ich habe natürlich darüber gebetet, Gott, was willst du denn sagen uns als Gemeinde? Es gibt so viele Dinge, über die man sprechen könnte. Und interessanterweise kam mir immer wieder dieses eine Kinderlied. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich kenne es aus meiner Kindheit. Das geht so, ich singe das jetzt mal vor. Also vielleicht kennt ihr es ja. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch dich. Also diesen Teil, das geht ja wahrscheinlich noch weiter und ich kann das jetzt auch nicht weiter, aber dieser Teil, der kam mir immer wieder und immer wieder musste ich den singen und ich hatte diesen Eindruck, auch wenn wir es schon so oft gehört haben, Gott möchte uns heute wieder einmal neu sagen, er ist die Liebe und er liebt auch dich. Er liebt auch dich, egal wie es in deinem Alltag aussieht, egal wo du versagst, er liebt auch dich. Und das soll heute ein bisschen das Thema sein, aber ich werde es ganz anders aufrollen, als man wahrscheinlich sonst eine Predigt über das Thema Gott ist Liebe und er liebt auch dich aufrollen würde. Ich könnte ja jetzt über das Hohelied der Liebe sprechen, ne, aus 1. Korinther 13 oder über den ersten Johannesbrief, der so viel aussagt darüber, dass Gott die Liebe ist. Aber das möchte ich nicht tun, sondern ich werde aus dem Römerbrief zu euch sprechen. Und ich habe vor kurzem die Apostelgeschichte gelesen und habe mal die neue Genfer Übersetzung benutzt. Normalerweise lese ich fast immer die Schlachter Übersetzung, weil ich die auch richtig toll finde. Aber da habe ich die neue Genfer Übersetzung gelesen und dachte, wow, also diese Übersetzung habe ich jetzt schon länger. Ich habe ganz viele verschiedene Übersetzungen, habe sie aber bisher kaum gelesen. Und das hat mich so fasziniert, wie die neue Genfer Übersetzung die Dinge ausdrückt, einfach lebensnah, leicht verständlich und trotzdem so treffend, dass ich jetzt auch den Römerbrief mal in dieser Übersetzung lesen wollte. Und daraus werde ich also ein bisschen zu euch sprechen. Zuerst möchte ich mal aus dem ersten Kapitel die Verse 6 und 7 vorlesen. Da schreibt Paulus, er schreibt ja den Römerbrief an eine Gemeinde in Rom, deswegen heißt es Römerbrief. Er schreibt den Brief, wie gesagt, an Gläubige. Und im Römer 1, Vers 6 und 7 schreibt er, darum gilt mein Auftrag auch euch in Rom, euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu einem heiligen Volk. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. So, das da ist jetzt natürlich nicht die neue Genfer Übersetzung, sondern die Elberfelder. Es ist gut, wenn ihr mitlest, aber es ist noch besser, wenn ihr trotzdem, während ihr mitlest, auch diese neue Genfer Übersetzung euch mal zu Gemüte führt. Also, ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu einem heiligen Volk. Ich finde, dass das so eine kraftvolle Aussage ist. Ihr seid geliebt, jeder Mensch sehnt sich danach, geliebt zu sein. Und gleich zu Beginn dieses Römerbriefes schreibt Paulus, ihr seid geliebt. Das ist die Grundlage. Dann, ihr seid berufen, jeder Mensch sehnt sich danach, eine Bestimmung zu haben. Ich denke, dass wahrscheinlich jeder von euch sich mal die Frage gestellt hat, wozu lebe ich? Und in dieser Situation schreibt Paulus direkt, ihr seid berufen, also ihr habt eine Berufung, ihr habt eine Bestimmung. Und er schreibt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Und auch das, zu jemandem zu gehören, ich denke, auch das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wir wollen zu jemandem gehören, zu einer Gruppe von Menschen gehören, zu einer Familie gehören, zu einem Gott gehören, Zumindest gehe ich davon aus, wir, die wir hier in der Gemeinde sitzen, glauben, dass es Gott gibt. Und in allererster Linie gehören wir Gott und gehören wir zu Gott und gehören wir zu seinem heiligen Volk. Und dieses Bedürfnis der Zugehörigkeit ist überall sichtbar. Dafür muss man ja kein Christ sein. Warum treten wohl die Menschen allen möglichen Vereinen bei oder irgendwelchen Gruppen, weil sie zu etwas dazugehören wollen. Und das war für mich persönlich eine total lebensverändernde Erfahrung, Teil des Glaubenszentrums zu sein. Ich wollte da ja ursprünglich nie hin, wie ich schon mal erzählt habe, ne? Aber ich habe gerade im Rückblick, kann ich sagen, das hat so viel in meinem Herzen geheilt, dass ich zu dieser großen Gruppe von Menschen gehören durfte und erlebt habe, dass die mich angenommen haben und dass die mich gemocht haben, auch wenn ich speziell bin. Also sagen manche, dass ich speziell bin, für mich ist es ja normal. Ja, und das ist ja auch das, was wir als Gemeinde wollen. Auch wir wollen ja, unser Slogan heißt ja Gott lieben, Gemeinschaft leben. Und da kommt das ja auch drin vor, Gemeinschaft leben. Also, dass wir eine Verbundenheit untereinander haben, dass wir Beziehungen untereinander haben, dass Menschen sich zugehörig fühlen zu dieser Gruppe von Menschen. Natürlich ist es bei uns in der Gemeinde noch mehr als einfach nur Gemeinschaft leben, heißt ja auch Gott lieben, also in erster Linie dieses Beziehung zu Gott leben, seine Liebe empfangen, ihn zurücklieben und dann auch in der Lage sein, unsere Mitmenschen zu lieben. Wenn das bei uns nicht im Fokus stehen würde, dann würden wir uns nicht abheben von anderen weltlichen Gruppierungen. Von daher ist das natürlich essentiell. Aber das hat mich schon so berührt und so begeistert, als ich diese Predigt auch vorbereitet habe, diese zwei Verse, dass diesen drei Grundbedürfnissen, geliebt zu sein, eine Bestimmung oder eine Berufung zu haben, einen Zweck, weshalb ich lebe, und auch diese Zugehörigkeit, diesen drei Grundbedürfnissen, denen wird sofort eine Antwort gegeben in diesem Vers. Gott gibt uns das alles. Gott liebt uns, Gott hat uns berufen und Gott hat uns Zugehörigkeit zu ihm und zu seinem Volk geschenkt. Yes, ich hoffe, dass das in euer Herz reingeht. Mich hat das berührt. Und ich glaube, wir brauchen eine Herzensoffenbarung darüber, weil es heißt ja, es steht in der Bibel, geglaubt wird mit dem Herzen. Und deswegen, es wird viel um Glauben gehen in dieser Predigt, glaube ich, es ist etwas, was uns durchs Herz fahren muss, damit es lebendig ist. Und das möge der Heilige Geist heute Morgen tun. Ja, das war der Anfang des Römerbriefes im gewissen Sinne. Wenn man jetzt im Römerbrief weiterliest, Kapitel 1 und 2 und 3 auch noch zum Teil, dann wirkt das erstmal nicht so, als ob es besonders viel um Gott als Liebe in Person gehen würde. Und wenn ich den Römerbrief lese, muss ich immer zurückdenken an mein erstes Bibelschuljahr, wo Mike Chance über den Römerbrief gelehrt hat. Macht er das heute noch im ersten Jahr? Es ist so kraftvoll, finde ich. Müsste eigentlich jeder mal hören. Und eine Sache, die sich mir eingeprägt hat, die er gesagt hat, ist, man muss eigentlich erstmal die schlechte Nachricht verstehen, damit man die gute Nachricht verstehen kann oder verstehen kann, wie gut die gute Nachricht ist. Und ich hoffe, ihr werdet auch bei diesem Bibeltext nicht deprimiert werden, sondern eine lebendige Begegnung mit Jesus haben, den ich jetzt im Folgenden gleich vorlesen möchte. Ich denke, es ist ein Bibeltext, der ganz selten in Predigten verwendet wird, weil er eben sehr negativ zu sein scheint. Aber mich hat es lebendig gemacht, den zu studieren. Es ist interessant. Das kann eigentlich nur göttlich sein, wenn man sowas liest, dass man danach sich lebendig und gut fühlt. Ich lese vor aus Römer 1, Vers 18 bis 32. Ist ein längerer Text, also am besten gut zuhören. Ihr könnt auch eure Augen schließen, falls euch das hilft zur Konzentration. Ich denke nicht, dass ihr schlaft. Also Römer 1, Vers 18 bis 32. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosem Treiben mit anderen Männern ein. So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Zitat Ende. Ja, dieser Text hört sich ja erstmal nicht so ermutigend an, aber ich glaube, dass es einen Grund hat, weshalb Paulus das trotzdem an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Und ich finde, dass es ganz gut die schlechte Nachricht, zumindest schon einen Teil der schlechten Nachricht, ausdrückt. Ich habe mir, als ich das gelesen habe, Gedanken gemacht, ich bin ja ein analytisch denkender Mensch und dachte, das ist sehr interessant, was da steht über die Menschen und wie sie sind und wie sie handeln. Und habe mich gefragt, was ist das Wesen der Sünde? Es steht ja in Vers 18 schon, dass es um Ungerechtigkeit und um Gottlosigkeit geht. Aber ich habe 4 Punkte herausgearbeitet, wie ich es verstehe, was das Wesen der Sünde ist. Und zwar als erstes, Gott nicht anzuerkennen und Gott zu verachten. Gott ist real, er ist ewig, er ist der Einzige, der schon immer existiert hat. Niemand anders ist wie er, denn er ist kein geschaffenes Geschöpf, sondern er ist einfach schon immer da gewesen. Es übersteigt unsere menschliche Vorstellungskraft, aber er ist kein Geschöpf. Und er ist aber der Schöpfer. Er hat das ganze Universum und das All und die Erde und die Menschen und die Tiere und die Pflanzen und alles geschaffen. Und es heißt ja in dem Abschnitt in Vers 19 und 20 sogar, dass wir ihn in seiner Schöpfung erkennen können. Die Schlachter-Übersetzung, ich kann es nicht lassen, aus ihr zu zitieren, die sagt, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also wenn du die Schöpfung siehst und über die Schöpfung nachdenkst, dann kannst du zu dem Schluss kommen, dass Gott existiert. Und hochinteressant, da erzähle ich kurz ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Wie gesagt, ich bin gerade umgezogen nach Fürth, dementsprechend habe ich jetzt eine neue Arbeitsstelle, sonst hätte ich jeden Tag 2-3 Stunden Weg zur Arbeit gehabt. Ich arbeite jetzt an der Technischen Hochschule und dort in Forschungsprojekten sozusagen, also ich forsche nicht, ich mache die Verwaltungsarbeit, aber ich habe eine Zeitschrift gelesen, eine Zeitschrift über Forschungssachen, und da ging es um künstliche Intelligenz. Ich weiß nicht, ob ihr mit künstlicher Intelligenz viel anfangen könnt, aber auf jeden Fall gebraucht ihr sie schon in eurem Alltag. Da hat einer mal gesagt, also wenn ein Mensch nicht mehr unterscheiden kann, ob er mit einer Maschine oder mit einem echten Menschen spricht, dann ist die Maschine intelligent. Und das ist letztendlich das Ziel, dass man Dinge erschaffen möchte, die dazulernen können und die so intelligent werden, dass du am Ende als Mensch nicht mal mehr unterscheiden kannst, ob du gerade mit einem Menschen sprichst oder nicht. Und das Ganze ist ja auch involviert bei Autos, die autonom fahren können sollen und sowas. Das hat alles was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Oder wenn du ein iPhone hast und Siri fragst, oder wie heißt diese Alexa, was man da alles haben kann. Das hat alles was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und der interessante Aspekt darin ist, dass wenn die Forscher und die Leute, die da diese Sachen erschaffen, die Dinge erschaffen wollen, dann untersuchen sie das menschliche Gehirn und bauen im Grunde genommen oder kopieren gewisse Sachen aus dem menschlichen Gehirn, um diese künstliche Intelligenz zu schaffen. Und das fand ich total interessant, weil ich behaupte, dass viele Forscher ja nicht gläubig sind. Aber wie krass ist denn der Mensch? Eigentlich kopiert er nur diese einzigartige Schöpfung, aber ist dann stolz ohne Ende und rühmt sich bis zum Gehtnichtmehr, was er doch da jetzt erschaffen hat. Aber letztendlich bezeugt eigentlich jeder Forscher, der so daran geht, um künstliche Sachen zu schaffen, aber den Menschen dafür untersucht, bezeugt eigentlich damit, dass die Schöpfung was Göttliches haben muss, finde ich, wenn ich das so betrachte. Und das ist das, was hier auch in dem Römerbrief ausgedrückt wird. In der Schöpfung können wir Gott erkennen. Aber Vers 28 sagt, die Menschen hatten es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig, Gott anzuerkennen. Also sie haben ihn nicht anerkannt, sie haben ihn verachtet. Vers 30 sagt, Gottesverächter sind sie. Das ist für mich das Erste, was ich herausgefunden habe, was mit Sünde verknüpft ist oder was die Grundlage von Sünde ist, Gott zu verachten und ihn nicht anzuerkennen. Und dann als Zweites auch, Gott nicht die Ehre zu geben und ihm nicht den Dank zu geben. Das steht in Vers 21, sie erwiesen ihm nicht die Ehre und sie blieben ihm den Dank schuldig. War für mich eine richtig große Offenbarung, wenn man das mal untersucht im Römerbrief. Es geht letztendlich immer um die Ehre. Wer bekommt die Ehre? Und die Sünde gibt eben nicht Gott die Ehre und gibt ihm nicht den Dank. Dann der dritte Punkt, die Wahrheit mit der Lüge zu vertauschen. Das findet man in Vers 25, da steht, die Menschen vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Und die Wahrheit mit Füßen zu treten, steht in Vers 18, dass mit dem Unrecht, das sie taten, sie die Wahrheit mit Füßen getreten haben. Und dann der vierte Punkt, wow, ist da ein Umzug draußen? Ah, Klostermarkt. Der vierte Punkt, sorry, es ist so eine kleine Gemeinde, irgendwie sind wir hier so persönlich, findet ihr auch? Das ist voll unprofessionell, ich weiß, aber ich fühle mich so zu Hause hier. Der vierte Punkt, der mir so bewusst geworden ist, die Schöpfung wird bei der Sünde zum Gott gemacht. Steht ja auch in Vers 28, die Menschen hatten es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig, Gott anzuerkennen. Also ihr eigenes Urteil hat ihnen gesagt, ich brauche Gott nicht anerkennen. Und dann steht da, Gott hat sie deshalb ihrem eigenen Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass die Menschen Dinge tun, die sie nie tun dürften. Also den eigenen Verstand höher gestellt als die Realität, dass Gott wahr ist, dass er Gott ist, dass er der Schöpfer ist und diese ganzen Sachen. Der Mensch hat sich selbst zu Gott gemacht. Sieht man auch darin, sie erwiesen ihm nicht die Ehre und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen. Also wenn wir Menschen plötzlich meinen, wir sind schlauer als Gott oder es gibt Gott nicht mal, das hat ja auch was damit zu tun, zu meinen, dass wir schlauer sind. Sie hielten sich selbst für klug und sind deshalb zu Narren geworden, heißt es dort. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Also das hat so viele Aspekte und wenn man es in seinem eigenen Leben betrachtet, dann habe ich festgestellt, auch ich, der ja jetzt ein bekehrter Christ ist und damit eine neue Schöpfung, Amen, Halleluja, wir sind mit Jesus in den Tod getauft und mit ihm auferstanden, eine neue Schöpfung. Auch ich, wenn ich mich analysiere, kann feststellen, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die wirklich einen sehr großen Raum in meinem Herzen einnehmen, in meinen Gedanken einnehmen, in meinem Alltag einnehmen. Und ich glaube, dass auch wir auf der Hut sein sollten, dass wir nicht etwas anderes zu unserem Gott machen, dass wir nicht unseren Partner zu unserem Gott machen, dass wir nicht unsere Kinder zu unserem Gott machen, dass wir nicht unseren Job zu unserem Gott machen oder unser Hobby oder Geld, was es alles sein kann, dass wir nicht dem mehr Aufmerksamkeit und mehr Ehre verleihen als Gott. Und als Beispiel ist mir dazu eingefallen, die meisten von uns, die wir hier sitzen, sind ja jetzt schon weit über das Teenageralter hinaus. Aber ich finde, dass man es bei Teenagern ganz viel sehen kann, was die hohe Priorität in ihrem Herzen hat, weil... Also jetzt ein Beispiel. Ich gesehen habe, dass es zum Beispiel viele Jugendliche gibt, die eigentlich das Ziel hatten, rein und für Gott zu leben und die dann sich verlieben und in dem Moment, wo sie sich verlieben, abirren von diesem geradlinigen Weg mit Gott und anfangen, Kompromisse zu machen. Und das ist für mich so ein offensichtliches Beispiel dafür, dass etwas anderes höher stand im Herzen als Gott. Und das gibt es ja in allen Lebensphasen. Aber das ist mir so als Beispiel eingefallen, dass man das so viel beobachten kann. Und ich glaube, dass wir das, ich bin ja jetzt noch nicht so alt, also mein Teenageralter ist ja noch nicht so ewig her, aber dass wir für die Teenager da ganz stark im Gebet sein sollten, weil ich glaube, dass gerade diese Teenagerphase so angefochten ist und wo man sich in so Veränderungen befindet und sich selbst sucht und da... ist es, glaube ich, wirklich extrem, dass der Feind das so leicht schafft, sie zu Fall zu bringen. Ja. Und dann steht da noch, der Mensch verehrte die Schöpfung statt den Schöpfer. Also sie haben auch das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren an die Stelle Gottes gesetzt. Wenn es um Abbilder geht, dann geht es um Götzendienst. Aber ich erlebe das in Deutschland, dass wir durchaus auch die lebendigen Tiere an eine Position setzen, die ihnen eigentlich gar nicht gebührt. Also manche behandeln ja ihren Hund zum Beispiel, als ob es ihr Kind wäre. Und ich glaube, dass auch da Sachen sind, dass man echt die zu sehr anbeten kann und alles für die tut oder so. Naja, versteht mich nicht falsch. Natürlich soll man für die sorgen. Aber ihr wisst ihr, was ich meine? So. Okay, dann gab es da ja noch diese ganzen Beschreibungen von der Sünde, die ich jetzt nicht nochmal wiederhole, weil es ja jetzt auch bald reicht mit der schlechten Nachricht. Wir müssen mal langsam zur guten Nachricht kommen. Wenn man im Kapitel 2 weiterliest, dann offenbart sich mir aber auch noch was Neues, nämlich verurteilen, Sünde zu verurteilen, ist auch nicht die Lösung. Da heißt es nämlich in Römer 2, Vers 1, Paulus schreibt ja an eine Gemeinde, also an Gläubige. Und er hat erstmal die ganze Zeit über die Menschen geschrieben, was sie alles machen. Aber in Römer 2, Vers 1 schreibt er plötzlich in Du-Form. Und da steht, Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. Römer 2, Vers 3 sagt er dann, und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Und Römer 2, Vers 13 sagt, denn vor Gott sind nicht die gerecht, die hören, was das Gesetz sagt, für gerecht erklärt, erklären wird Gott vielmehr die, die tun, was das Gesetz sagt. Hier liegt der Fokus auf dem Tun statt dem Hören. Wir kommen dann natürlich gleich noch weiter, aber das finde ich interessant, weil ich glaube, dass wir, die wir ja viel mit dem Wort Gottes uns auskennen und wissen, was gut und was falsch ist und schlecht und richtig und alles, dass wir schon auch dazu tendieren, zu verurteilen. Vielleicht ihr nicht, aber ich merke das schon in meinem Herzen, dass ich manchmal so eine Verurteilung in meinem Herzen spüre und ja auch denke, es ist ja auch berechtigt, Sünde zu verurteilen. Aber dadurch, dass ich Sünde verurteile, werde ich nicht gerecht automatisch. Ist wichtig. Und im Folgenden, in dem Kapitel 2, was ich jetzt nicht alles vorlesen werde, da stellt er das noch mehr heraus. Es bringt nichts, sich sicher zu fühlen, weil man das Gesetz oder das Wort Gottes hat und stolz darauf zu sein, den wahren Gott zu kennen. Das macht dich alleine nicht gerecht. Es bringt auch nichts oder es bringt auch keine Gerechtigkeit, den Willen Gottes zu kennen und ein sicheres Urteil in allen Fragen zu haben, bei denen es um Gut und Böse geht, weil man sich ja so gut auskennt in der Bibel. Auch das bringt uns keine Gerechtigkeit, das Wissen darüber, was richtig und was falsch ist. Auch diese Überzeugung, dass es unser Auftrag ist, ein Führer der Blinden zu sein und ein Licht für die, die in der Finsternis sind und ein Erzieher für diejenigen, denen es an Einsicht fehlt und ein Lehrer für die Unwissenden, auch das alles lässt uns nicht vor Gott bestehen. Das ist die schlechte Nachricht. Du kannst alles wissen, es lässt dich nicht vor Gott bestehen. Und nur weil wir das Wort Gottes besitzen oder das Gesetz besitzen und dieses ist ja das Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit, auch das macht uns nicht gerecht, es zu besitzen. Das Richtige zu predigen sogar macht einen nicht gerecht. Da geht es ja darum, du redest voller Stolz vom Gesetz und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre. Es geht wieder um Ehre. Genau wie es in der Schrift heißt, euretwegen wird der Name bei den Völkern in den Schmutz, der Name Gottes bei den Völkern in den Schmutz gezogen. Also auch hier zu stehen und das Richtige zu predigen, macht mich nicht gerecht. Das alles kann mich nicht gerecht machen. Alle sind schuldig, heißt es in Römer 3. Alle stehen unter der Herrschaft der Sünde. Keiner, kein einziger ist gerecht. Keiner ist klug und fragt nach Gott, steht da. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keiner, kein einziger handelt so, wie es gut wäre. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn, heißt es dort. Das ist die schlechte Nachricht. Alle sind schuldig. Und auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Die Ungerechtigkeit ruft Zorn bei Gott hervor. Und die, die so handeln, verdienen den Tod. Steht da, wortwörtlich. Und jetzt kommen wir aber mal zur guten Nachricht. Weil das ist ja jetzt eine ausweglose Situation, also dafür braucht man schon eine übernatürliche Lösung. Und die übernatürliche Lösung ist die, die ich jetzt aus Römer 3, Vers 21 bis 28 vorlese. Römer 3, Vers 21 bis 28. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nichtjude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Dann überspringe ich ein bisschen was und dann lese ich weiter, ich glaube in Vers 28. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Eine Gerechtigkeit, die uns durch Glauben zugänglich wird. Und ich möchte noch aus Römer 4, Vers 1 bis 5 lesen. Ich weiß, es sind jetzt unheimlich viele Bibelstellen und das, obwohl ich schon so enorm selektiert habe, weil der Römerbrief ist einfach bombastisch. Man muss ihn selber lesen. Römer 4, Vers 1 bis 5, wo es dann um Abraham geht, weil ich finde, die neue Genfer Übersetzung, das ist fantastisch, wie das formuliert wird. Wir sind ja hier in Europa und wir sind hier in Deutschland und es geht viel um Leistung. Und deswegen finde ich diese Formulierung umso besser. Hier steht nämlich, wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch eigene Leistungen für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Ich finde das kraftvoll. Und wenn ich das lese, bin ich auch der Überzeugung, das ist der Hintergrund, warum radikale Bekehrungen oftmals bei Menschen erlebt werden, die vorher einen radikalen Lebensstil hatten. Einer hat mal zu mir gesagt, ja, er findet das immer so komisch, dass diese größten Bekehrungsgeschichten und Wunder, die die Leute erleben, dass das immer so Leute waren, die vorher Drogen genommen haben und alles, findet er fragwürdig. Vielleicht ist das dann alles nicht so richtig echt, sondern die sind noch mehr auf ihrem Drogenrausch als irgendwas anderes, hat er mal so formuliert. Und ich war in dem Moment, glaube ich, ein bisschen unbeholfen, aber das hier ist doch die Erklärung dafür. Jemand, der radikal ohne Gott gelebt hat, weiß, dass er nichts und auch wirklich gar nichts hat, worauf er setzen kann, um zu sagen, Gott, guck mal, ich habe aber das und das gemacht, würdest du mir bitte Gnade erweisen? Ich weiß, ich brauche ja deine Gnade, aber ich habe ja auch dieses Gute gemacht, also wäre cool, wenn du mir Gnade erweist. Das kann dieser Mensch nicht. Dieser Mensch weiß, er hat nichts und auch wirklich nichts, was vor Gott als gerecht bestehen könnte oder was irgendwie ihm ein Wohlgefallen bringen könnte. Und deshalb ist diese radikale Hingabe da, weil er weiß, alles, was ich empfange, ist ein Geschenk. Und das ist eine Schwierigkeit für Leute, glaube ich, die immer christlich aufgewachsen sind und dann nochmal bewusst diese Entscheidung treffen. Und auch für mich in meinem heutigen Alltag, vielleicht ist das bei euch nicht so, aber in meinem heutigen Alltag merke ich, dass ich mich doch manchmal unter Druck fühle oder des Öfteren unter Druck fühle, weil ich weiß, was richtig ist und ich will das Richtige tun und dann versage ich und tue etwas, was nicht richtig ist und dann fühle ich mich schlecht. Und dann stelle ich fest, meine Gefühle sind sehr stark von meiner Performance abhängig. Wenn ich versage, fühle ich mich schlecht. Wenn ich denke, dass ich gerade genau das Richtige getan habe und Gott bestimmt stolz auf mich sein kann, dann fühle ich mich gut. Aber wenn man versagt, kann einem das ein bisschen in die Verzweiflung bringen. Und das zeigt mir, Sündje, du bist religiös. Du denkst, dass Gott jetzt ein bisschen was Besseres von dir denken könnte, weil du heute so gut drauf warst und so gute Dinge getan hast. Nein, wir müssen immer wieder zu diesem Punkt zurückkommen. Es ist nicht unsere Leistung. Und Paulus schreibt ja dann noch ganz viel darüber, über die Gnade und dass, wenn wir untreu sind, Gottes Treue umso größer sichtbar wird und seine Gerechtigkeit umso größer sichtbar ist, je mehr die Menschen ungerecht ist. Sollen wir dann also extra sündigen, damit umso mehr sichtbar ist, wie gerecht Gott ist? Nein, auf gar keinen Fall. Denn wir wollen nicht unsere Glieder weiter der Ungerechtigkeit zur Verfügung stellen als Werkzeuge. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen Werkzeuge der Gerechtigkeit sein, oder? Amen. Deswegen diese ganze Diskussion über Gnade ohne Ende. Ich weiß nicht, inwiefern die hier bei euch langkuscht oder nicht, aber die nervt mich so ein bisschen, weil ich denke, Gottes Gnade, du kannst sie nicht in Worte fassen. Sie ist überfließend. Aber auf gar keinen Fall sagt seine Gnade dann aus, sündige doch weiter, wie du willst. Und jemand, in dem der Heilige Geist lebt, will gar nicht sündigen. Es ist uns ins Herz geschrieben, dass wir Gott wohlgefällig sein wollen. Und der Heilige Geist will es in uns verbringen und das vollbringen. Und das möchte ich euch mit in diese Woche hineingeben, dass ihr euch immer wieder darauf zurückbesinnt. Es ist Gottes Gerechtigkeit, die uns gerecht macht. Es ist nicht unser eigenes Tun, unser eigenes Leisten. Wenn ich versage, Gott ist treu und ich setze mein Vertrauen auf Jesus, dass er zuverlässig ist, dass er mich für gerecht gesprochen hat durch sein Blut und dass wir immer wieder dahin zurückkommen, dass wir nicht aufgeben oder deprimiert sind, wenn wir wieder einmal neu versagt haben und wieder einmal neu nicht mutig genug waren, um Jesus frei zu verkündigen und diese ganzen Dinge, die uns als Christen belasten können und unser Leben wirklich hart machen können. Es wäre schade, wenn wir Christen sagen, mein Leben wäre leichter gewesen ohne Gott, weil dann hätte ich nicht so viel Leistungsdruck gehabt. Gott gibt uns nicht diesen Leistungsdruck. Gott sagt, vertraue mir von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Vertraue mir. Und dass wir das einfach mitnehmen können. Ich bete noch kurz dafür. Ja, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du dich hingegeben hast für uns aus Liebe. Du bist Liebe und deine Hingabe für uns hat diese Liebe bewiesen, dass du für uns gestorben bist, als wir noch Sünder waren, als wir verloren waren, als wir dir nicht die Ehre gegeben haben. Da bist du für uns gestorben. Da bist du für uns ans Kreuz gegangen und hast alles auf dich genommen, weil du uns nahe sein möchtest. Danke, dass du uns nahe sein möchtest und dass dein Heiliger Geist in uns lebt. Dass wir dir nahe sein können, Jesus. Der Vorhang ist zerrissen und der Weg zu dir ist frei. Und ich bete, dass du das jedem von uns in diese Woche und auch darüber hinaus mitgibst, dass wir daran festhalten, dass du unser Vertrauen bist. Dass du derjenige bist, auf den wir unser ganzes Vertrauen setzen. Dass du uns nicht verlässt, dass du uns nicht im Stich lässt, dass du auch nicht sagst, heute hast du so versagt, dass ich dich doch nicht mehr annehmen kann. Nein, danke für dein Blut, Jesus, das uns reinwäscht. Bitte veranker das in jedem von uns, dass wir immer wieder neu dahin zurückkommen und dass wir vor allen Dingen auch erleben, wie deine Gnade und dein Heiliger Geist uns in vollkommene Freiheit hineinführen, dass wir auch gar nicht immer wieder mit den gleichen Sachen kämpfen müssen, sondern Sieg über Sieg über Sieg und über Triumph erleben durch deinen Heiligen Geist und durch deine Kraft. Dein Evangelium ist die Kraft, die Errettung bringt. Halleluja, Jesus. Bitte segne die Woche von jedem Einzelnen, der heute hier war, dass wir das festhalten können, dass der Feind es nicht rauben kann, sondern dass es fest verankert ist in uns und dass wir auch unsere Gedanken erneuern lassen durch deinen Heiligen Geist an jedem einzelnen Tag. Du bist so gut, Jesus. Danke für deine Güte, für deine Gnade, für deine unaufhaltsame Liebe. Danke, Jesus. Amen.